der Offenbarung, Kapitel 7, Verse 9 bis zum Schluss. Offenbarung 7, Verse 9 bis zum Schluss. Danach sah ich und sie eine große Schar, die niemand zählen konnte, aus allen Nationen, Stämmen, Völkern und Sprachen. Die standen vor dem Thron und vor dem Lamm, begleitet mit weißen Kleidern und mit Palmzweigen in ihren Händen. Und sie riefen mit lauter Stimme: Das Heil gebührt dem, der auf dem Thron sitzt, unserem Gott und dem Lamm. Und alle Engel standen rings um den Thron und um die Ältesten und um die vier Tiere und fielen vor dem Thron auf ihr Angesicht und beteten Gott an und sagten: Amen, Anbetung und Herrlichkeit und Weisheit und Dank und Ehre und Macht und Stärke sei unserem Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Und einer der Ältesten fragte mich: Wer sind diese, die mit den weißen Kleidern bekleidet sind, und woher sind sie gekommen? Und ich sagte zu ihm: Herr, du weißt es. Und er sagte zu mir: Das sind die, die aus der großen Trübsal gekommen sind, und sie haben ihre Kleider gewaschen und haben sie weiß gemacht im Blut des Lammes. Darum sind sie vor dem Thron Gottes und dienen ihm Tag und Nacht in seinem Tempel. Und der auf dem Thron sitzt, wird über ihnen wohnen. Sie werden nicht mehr hungern und nicht mehr dürsten. Es wird sie weder die Sonne noch irgendeine Hitze treffen. Denn das Lamm inmitten des Thrones wird sie weiden und sie zu den lebendigen Wasserquellen führen. Und Gott wird jede Träne von ihren Augen abwischen. Ich möchte heute den Abschluss machen von diesen Betrachtungen von den sieben Sendschreiben, sieben Briefen an die Gemeinde in Kleinasien und habe die Botschaft so überschrieben: Jesus liebt den Sieger, oder Jesus liebt einen Sieger. Weil wir aus dem Einleitungswort jetzt gehört haben, es fragte, der Johannes wurde gefragt: Wer sind diese, die er gesehen hat? Und dann wird ihm eine Antwort gegeben und diese Antwort sagt so: Das sind die, die aus der großen Trübsal gekommen sind. Sie haben ihre Kleider gewaschen, haben sie weiß gemacht im Blut des Lammes. Darum sind sie vor dem Thron Gottes und so weiter. Das sind die, die gesiegt haben, oder das sind die, die überwunden haben in ihrem Leben. Am vorletzten Sonntag haben wir noch das letzte Sendschreiben an die Gemeinde zu Laodicea angeschaut und betrachtet, und somit haben wir einen kleinen Einblick bekommen in das Leben, in das geistliche Leben der Gemeinden der Morgenzeit, die uns hier im Wort auch hinterlassen worden sind. Und wir haben gesehen, dass, ich will ganz kurz jetzt eingehen, damit uns das im Gedächtnis wieder in Erinnerung kommt. Wir haben gesehen, dass zum Beispiel die Gemeinde zu Ephesus, die uns zuerst gegeben ist, sie hatte einige Lob und Anerkennung von Seiten Gottes bekommen, und es ist uns gegeben, dass sie hat viel ertragen tragen müssen. Sie musste viel leiden für Christus, ist aber gefallen, weil sie die erste Liebe verlassen hatte. Dann die Gemeinde zu Smyrna, es ist uns dargestellt als arm und unscheinbar unter den Menschen, verfolgt und bedrängt. Kann ich gerade so verfolgt und bedrängt. Und sie musste viel leiden. Ihre wurden Jahre voraus vorgesagt von Verfolgungen. Das heißt so: Sieh, der Teufel wird einige von euch ins Gefängnis werfen, damit ihr versucht werden, und ihr werdet 10 Tage lang Bedrängnis halten. Aber der Herr sagt zu ihnen: Sei treu bis zum Tod, dann werde ich dir den Siegeskranz geben. Sie war treu, und der Herr sagt: Bewahre das, bleib treu. Dann sind wir an der Gemeinde zu Pergamon angelangt. Und der Herr sagt, ich kenne deine Werke, ich weiß, wo du wohnst. Du wohnst da, wo der Thron des Satans ist, inmitten der Abgötterei, Götzendienst und allem dem schlechten Wesen stand die Gemeinde. Und sie hat auch Gutes in sich gehabt, aber der Herr bemängelte, sie hat einiges toleriert in ihrer Gemeinde. Sie hat sich mit dem zufriedengestellt, dass da etwas gewesen ist und ihnen andere Lehre verbreitet wurden und hat nichts unternommen. Dann die Gemeinde zu Thyatira und der Herr sagt auch, dass er sie gut kennt und sie hat sogar noch dient in Liebe, tut ihren Dienst in Glauben, hat Ausdauer und sie hat zugenommen, hat sich mehr entwickelt. Ihre letzten Werke waren größer als die ersten. Sie haben erkannt, es muss mehr sein, als wir jetzt haben. Aber ich habe gegen dich, dass du die Frau Isabel unter dir duldest. Und es sieht so aus, dass sie das zugelassen. Sie haben mit dem sich dann zufriedengestellt. Naja, ist hier jemand, der verführt Menschen, der in Irrlehre die Menschen einführt. Und sie haben gar nichts getan. Und dann die Gemeinde zu Sardis. Eine Gemeinde, die von sich mehr gehalten hatte, als sie gewesen ist. Der Herr sagt so, ich weiß, du hast den Ruf, dass du lebst und bist tot. Kein geistliches Leben, ein totes Wesen, ein totes Werk. Es war nicht mehr die Gemeinde, es war eine Versammlung von Menschen, die zusammengekommen sind. Es war vor Gott war das geistliche Leben tot, aber sagte, du hast doch noch unter euch, es war eine Hoffnung, dass von da aus noch eine Belebung kommen würde, ein Einfluss auf die anderen, die tot sind oder manche sind gewesen, die auf dem Weg sind gewesen, zu sterben. Und du hast ein paar Namen in Sardis, die ihre Kleider nicht beschmutzt haben, sie werden mit mir mit weißen Kleidern gekleidet werden, so weiter. Auch ein Zeugnis für die Gemeinde. Dann die Gemeinde zu Philadelphia. Da hat der Herr nichts so auszusetzen gehabt. Er hat keinen Mangel an ihnen jetzt bekannt gegeben. Er hat ihnen nur gesagt, weil du das Wort von ausdauernden Worten auf mich bewahrt hast, Vers 10, will ich dich vor der Stunde der Versuchung bewahren. Und dann sagt er zu ihnen, ich will aus Säulen aus dir machen und ich will dein Gott sein, weil sie treu gewesen sind. Sie haben das Wort bewahrt, sie hielten sich an das Wort Gottes. Und dann war die Gemeinde zu Laodicea. Mir war das letzte Mal fast so bisschen schwierig zu sprechen, weil das so geschrieben ist. Man kann nicht etwas schöner reden, als die Tatsache ist. Ja. Und der Herr hat die Gemeinde sehr verwerflich gefunden und er sagt so, ich weiß, dass du kalt, weder kalt noch heiß bist und sagt, wenn du doch lieber kalt wärst, als du so lau bist, träge und von dir kann ich gar nichts anfangen. Und er sagt, wenn du so bleiben wirst, werde ich dich verwerfen. Ich werde dich ausspeien aus meinem Munde. Und was noch schlimmer ist, dass die Gemeinde von sich viel mehr gehalten hat, denn du sagst, so sagt die Gemeinde von sich, es war ihre Meinung, ich bin reich geworden, ich brauche nichts. Und der Herr sagt, ich weiß, dass du arm, nackt und elend bist. Und nichts taugt in Gottes Augen. So hat der Herr die Gemeinde betrachtet und gesehen. Und ich habe letztes noch erwähnt von der Gemeinde zu Laodicea, wie jemand so gesagt hatte, ein wenig Glauben, ein wenig Tod, ein wenig warm, ein wenig kalt, ein wenig Tod, ein wenig Leben. Es war so ein bisschen, war da scheinbar, man möchte, aber es war nichts und sowas gefiel dem Herrn nicht, so ein lauer und träge Gottesdienst will der Herr nicht haben und duldet nicht. Und so, das war das Bild der Gemeinden in den Augen Gottes. Aber Geschwister, welchen Eindruck hat das auf uns gemacht? wenn ihr das so auch, ich glaube, dass ihr auch zu Hause das mal auch gelesen habt, welchen Eindruck und welche Empfindung hatten wir gehabt, als wir das so gesehen haben und wie tief berührten uns die Worte, die der Herr gerichtet hat an diese Gemeinden. Oder wie beurteilen wir die Gemeinden? Oder ist das nicht zu streng oder zu eng bemessen gewesen von Seiten Gottes, wie er die Gemeinde angeschaut hat, wie er sie beurteilt hat? War das nicht etwas so zu, wie soll ich sagen, zu streng, dass er kein Luft mehr gewesen ist, dass die Gemeinde so beurteilt werden mussten? Ganz am Anfang noch hat mich mir gewünscht, dass wir als Ortsgemeinde auch mit uns mit in den Reihe stellen würden. Das sind jetzt sieben Gemeinden. Wir wären die Gemeinde Nummer 8. Eine Ortsgemeinde, Gemeinde Gottes, Nummer 8, Gemeinde Gottes, Sweil am Rhein. Wo würden wir uns, also wir jetzt in unseren Augen, uns finden? Und da müssen wir uns richtig prüfen. Es ist nicht so, dass man dann irgendwie sagt, naja, könnte da oder dort passen, aber auch andererseits, wo würde der Herr uns stellen unter diesen Gemeinden oder zu welchen wir am besten passen würden oder wir dazwischen irgendwie wären, etwas von einer und etwas von der anderen Gemeinde oder ganz was Neues oder was wäre uns lieber? Ich glaube, uns wäre lieber, mir persönlich auch, dass wir würde passen zu der Gemeinde, zu Smyrna oder zu Philadelphia, weil der Herr hat die Gemeinden, er hat die gleich geliebt, alle sieben, aber da lobte, oder da war der Herr mit ihnen, da hat man gesehen, dass das Herz, das Jesu Herz lag auch bei ihnen und dann natürlich wäre lieber mit ihnen zu sein, aber Geschwister, würden wir können die Armut, die Bedrängnis, die Verfolgung der Gemeinde zu Smyrna auf uns nehmen können? Wisst ihr, es ist leicht zu sagen, oh ja, schön wäre so sein, ja. Aber Geschwister, was hat die Gemeinde müssen durchgehen? Dieser Gemeinde wurden vorausgesagt Jahre der Verfolgung. Das muss getragen werden. Diese Gemeinde, es heißt, der Teufel wird einige von euch in das Gefängnis werfen. Sie wurden mit dem Tod um des Glaubens willen, um Jesu Christi willen konfrontiert. Und doch blieben sie treu. Könnten wir auch so furchtlos in den Versuchungen stehen zu können? Sie lebten auch in einem Umfeld, wo voll mit Versuchungen gewesen sind, mit Dingen, die doch auch an sie herangetreten sind. Und sie mussten mit dem auch irgendwie zurechtkommen und auch stehen zu bleiben, siegen zu können. Kann der Herr bei uns so eine kleine Kraft finden, wie er gefunden hat bei der Gemeinde zu Philadelphia? Es gefällt mir sehr, als er sagt so, in Vers 8, Kapitel 3, Vers 8, ich kenne deine Werke, sieh, ich habe vor dir eine offene Tür gegeben und niemand kann sie zuschließen, denn du hast eine kleine Kraft und hast mein Wort bewahrt und hast meinen Namen nicht verleugnet. Das hat der Herr bei ihnen gesehen, dass sie eine Kraft besaßen. Natürlich, das war nicht ihnen, das kam nicht von ihnen, aus ihrer menschlichen Kraft, der Herr hat ihnen geholfen. Aber wisst ihr, der Herr, sie wollten das haben, sie, ihr Streben, Bemühen, ihre Ausrichtung ist gewesen, dem Herrn treu zu bleiben. Haben wir das Wort in uns so, bewahren wir das Wort so, dass wir in einer Erwartung Jesu Christi leben? Das hat er bei ihnen ausgesehen. Ist unsere Zeit, die uns gegeben ist von, also die 24 Stunden des Tages, so ausgefüllt, dass wir sagen, wir dienen Gott, wir geben ihm so viel, dass der Herr ein Wohlgefallen haben kann? Oder ist es nur so ein bisschen, ein wenig? Oder würde der Herr uns nehmen und als eine Säule in seinem Tempel gebrauchen können? Es sind vielleicht so Fragen, die ich gestellt habe. Die stelle ich mir, Geschwister. Und ich stelle uns die alle. Weil der Herr hat das gesehen. Der Herr hat das gesehen und das hat ihm gefallen. Und wie leicht ist es uns doch, dass wir so viele Beispiele haben. Wir haben 5 Beispiele, an denen wir lernen können, dass wir diesen Weg nicht gehen sollen. Aber wir haben noch 2 Beispiele von den 2 Gemeinden, dass wir sehen können, dass welchen Weg für uns gut ist und für uns recht ist. In dem allem, dass ich das ein bisschen mehr betrachtet habe in dieser Zeit, muss ich feststellen, dass es nicht so leicht ist, vielleicht die Anerkennung Gottes zu bekommen oder zu haben. Und sicher, die 2 Gemeinden, die jetzt vor Gott rechtschaffen gewesen sind und wohlgefällig sind, sie konnten nicht das aus eigener Kraft zu tun. Sie konnten das nicht so vollbringen, weil sie, wenn sie einen Kopfglauben hätten, sagen die Menschen, wenn sie ein Herzensglauben hätten, wenn das ihnen nicht tief in der Seele wichtig wäre, sie hätte das nicht tun können, nicht bestehen können. Aber ich glaube, sie bemühte sich, diesen Stand zu erreichen. Sie mussten in der Welt alles aufgeben, um Gott zu gefallen, weil das konnte nicht zusammen sein. Die Gemeinde zu Pergamon, sie hat etwas toleriert, sie hat etwas geduldet. Es ist uns nicht alles beschrieben. Aber da waren vielleicht auch Dinge, die auch mit hineingekommen sind, die nicht in der Mitte Gemeinde sein sollten. Und man hat die Augen zugemacht, oft man hat das gewähren lassen. Es ist so gut so, sonst werden die Menschen sich vielleicht aufregen. Aber sie haben das nicht getan und sie blieben lieber arm in ihrem Leben, aber sie wurden reich in Gott. Und sie gaben auch nicht nach, wenn Not und Bedrängnis kam. Sie mussten vieles ertragen, das wir nicht ertragen müssen. Geschwister, was müssen wir heute als gläubige Menschen ertragen in der Welt? Wir werden wahrscheinlich uns sogar Mühe geben, etwas so Schwereres zu finden, dass wir sagen, das oder dieses muss ich ertragen, weil ich ein Christ bin, weil ich an Gott glaube. Ich glaube auch, dass die Gemeinden mit den heute üblichen vielleicht Krankheiten auch zu tun hatte, dass sie auch Geschwister krank gewesen sind und leiden mussten. Der Herr erwähnt es gar nicht. Aber Geschwister, sie lebten auch in der Welt und doch waren sie nicht aus der Welt, sie waren andere Menschen. Was konnten die 2 Gemeinden erhalten und was fehlten den übrigen 5 Gemeinden? Schade, dass das nicht umgekehrt gewesen ist. Und es muss uns aufgefallen sein, dass die Sendschreiben, jeder Brief, den der Herr ihnen gegeben hatte, ähnlich endet haben. Dass der Herr ein ähnliches Ende, ob die Gemeinde jetzt gut gewesen ist oder schlecht, der Herr hat ihnen jeder Gemeinde das ähnliche Ende geschrieben. Dass der Herr dass der Herr so ihnen geschrieben hatte und die Briefe beendet hatte, sehen wir, dass es ist mir so eine Antwort gewesen und dass wir einen Einblick in jede Gemeinde haben könnten, sehen könnten, wie der Herr eine Gemeinde haben möchte und wie er seine Braut, die Braut Christi, sehen will. Um überhaupt ein Christ oder besser gesagt ein Kind Gottes zu bleiben und bestehen können, braucht diese Seele oder wir alle eine besondere Kraft, eine Kraft zum Überwinden. Deswegen lesen wir, wie der Herr jeder Brief so endet, wer überwindet. Und der Herr erwartet auch von uns, Geschwister, dass wir als Überwinder leben. Dass wir das nicht mal vorhaben, dass wir nicht vom Fall zu Fall einen Wunsch hätten, ach, da hätte lieber bestehen müssen, da hätte lieber siegen müssen, da hätte lieber überwinden können. Und das andere Mal geht es anders wieder. Überwinder, das ist derjenige doch, der etwas überwunden hat, dass derjenige, der über etwas gesiegt hatte, er hat das überwunden, was vielleicht ihm fast zu stark gewesen wäre. Und doch konnte er siegen, doch ist er oben gewesen und hat Sieg errungen. Geschwister, das ist ein Überwinder. Das nicht der ist Überwinder, der nachgelassen hat, der vielleicht gefallen ist in diesem Moment und das gar nicht erkannt, dass das eine Gefahr ist. Das ist kein Überwinder. Jesus sagte zu jeder Gemeinde, wer überwindet. Er sagte uns, dass es kann eine Möglichkeit sein, überwinden zu können. Er sagt, wer überwinden? In dem gibt er doch die Möglichkeit überwinden. Das heißt, es gibt immer wieder Menschen geben, die überwunden haben, aber es wird auch Menschen geben, die nicht überwunden haben. Er sagt, Jesus sagt, wer überwinden? In dem gibt er zu, dass es werden immer noch Menschen geben, die das nicht schaffen würden. Und Geschwister, dass Menschen geben würden, die fallen würden. Und es ist leider diese Tatsache, dass es wird Menschen geben, die selig werden. Und es wird auch Menschen geben, die nicht selig werden. Es wird Menschen geben, die überwunden haben bis zum Tod. Es wird Menschen haben, die gefallen sind und nie mehr aufstehen würden, wie leid es uns auch tun möge. Und aber der Herr will, dass jeder Mensch überwinden möchte. Und was sagte Jesus in den Briefen? Zum Beispiel wieder, ich will kurz durchgehen. Gemeinde zu Ephesus. Am Ende, wer überwindet, dem will ich vom Baum des Lebens zu essen geben, der mit im Paradies steht. Zu der Gemeinde zu Smyrna sagte er, am Schluss auch, wer überwindet, dem soll kein Leid geschehen vor dem zweiten Tod. Er soll von dem Gericht, an dem Gericht freigesprochen, er soll gerettet werden. Zur Gemeinde zu Pergamon sagt er auch, wer überwindet, dem werde ich vom verborgenen Manna zu essen geben und werde ihm einen weißen Stein geben und auf dem Stein einen neuen Namen geschrieben haben. Zur Gemeinde zu Thyatira, die der Herr auch leider so schlecht anerkannt hatte, im Vers 26, wer überwindet und meine Werke hält bis ans Ende, dem werde ich Macht geben über alle Nationen. Er wird ihnen ihm Kraft geben. Wenn er überwindet, dem werde ich noch mehr Kraft schenken, dass er kann siegen und überwinden. Die Gemeinde zu Sardis, Vers 5, wer überwindet, den soll mit weißen Kleidern bekleidet werden. Ich werde seinen Namen nicht aus dem Buch des Lebens tilgen. Geschwister, solche Verheißungen, welche der Herr gibt. Und zur Gemeinde zu Pergamon, Vers 12, wer überwindet, den werde ich zum Pfeiler im Tempel meines Gottes machen und er soll nicht mehr hinausgehen. Konnte ich lange über das sprechen, so dass es mir zu Herzen gegangen. Und die Gemeinde zu Laodicea, die so verworfen gewesen ist. Und doch sagt der Herr, wer überwindet, dem werde ich das Recht geben, mit mir auf meinem Thron sitzen. Geschwister, der Herr gibt ihnen immer, hat er eine Tür immer noch offen gelassen, diesen Gemeinden, und sagten, wer überwindet, dem will ich helfen. Der soll mit mir auf dem Thron sitzen. Der soll bei mir in aller Ewigkeit sein und in der Herrlichkeit sein und sich freuen. Und Geschwister, solche Segnungen, die Gemeinden empfangen haben, solche Segnungen, die der Herr uns heute auch verheißen hatte, Geschwister, solche Segnungen kann man bekommen nur, wenn man überwunden hat. Nur wenn man in dieser Welt, in dieser Zeit, in der wir stehen heute, überwunden hat. Nur wenn man gesiegt hat. Und jeder Mensch, der dem Feind nachgegeben hatte, der ist kein Überwinder. Der ist kein Sieger und er hat das Urteil Gottes über sich. Und die fünf Gemeinden, warum ist es so geworden bei ihnen? weil sie konnten nicht überwinden. Sie konnten nicht bestehen. Sie konnten nicht den fremden Lehrer widerstehen. Sie konnten nicht den Einfluss der Welt widerstehen. Sie konnten nicht bestehen, Geschwister, wenn eine Not über sie gekommen ist. Und das war ihr Untergang, weil sie nicht überwunden haben. Was müssen wir überwinden heute? Was liegt vor uns, Geschwister? Was trifft uns heute als gläubige Menschen, als Kinder Gottes? Das Erste, glaube ich, dass wenn wir als Gemeinde uns so zusammennehmen, dass wir müssen achten, dass Jesus Christus in der Gemeinde ist. Geschwister, es ist von uns abhängig, dass Jesus Christus innerhalb der Gemeinde ist, nicht wie bei Laodicea, dass er musste draußen sein, er hatte keinen Platz mehr, er hatte kein Recht mehr, es wurde ihm kein Recht mehr zugeteilt. Sie haben alles selbst geregelt, sie wussten alles selbst besser, und Jesus musste draußen bleiben. Aber Geschwister, wichtig ist, dass Jesus Christus in uns ist, in der Gemeinde, und er innerhalb der Gemeinde den gebührenden Platz einnimmt, dass Jesus Christus oben steht und dass alles unseren Sehnen, unser Bestreben, unser Mühen ausgerichtet ist nach dem, was wird Jesus tun? Was wird Jesus dazu sagen? Wie wird Jesus das anschauen? Das Lied kennen wir ja. Was wird Jesus tun? Und ist einiges angeführt in diesem Lied, Geschwister. Es ist ein Leben ausgerichtet auf Jesus Christus, Geschwister. Dann wird es gut gehen. Dann werden wir als Gemeinde, als ganze Gemeinde so fest zusammen sein, so fest verbunden sein, weil er unter uns und er wird uns verbinden, Geschwister. Und das soll unser Verlangen, Wunsch sein, unser Leben lang, solange der Herr uns die Türe offen hält, solange der Herr uns die Zeit geschenkt hat, als Gemeinde zusammen zu sein. Wir wissen nicht, wie es nächstes Jahr werden wird. Wir wussten vor Stück weit mehr als einem Jahr nicht, dass wir heute so als Gemeinde leben würden. Wussten nicht, ja. Wir wissen nicht, was noch zukommen wird. Aber wichtig ist, Geschwister, dass in heutiger Zeit, in der vergangenen Zeit oder in der zukünftigen Zeit Jesus Christus in uns sein möge und unter uns sein möge. Das zweite, das ganz bekannte Wort, möchte uns lesen, wissen wir auch wahrscheinlich auswendig, wie Apostel Johannes gesagt hatte, 1. Johannes sagt er dann auch, zählt er auf, er hat uns eine ganze Liste gegeben, so eine, man nennt das vielleicht Stückliste, wo man kann schauen, was man tun soll oder nicht tun soll. Und Johannes sagt so, 1. Johannes Kapitel 2, Vers 15, liebt weder die Welt noch die Dinge in der Welt. Wenn jemand die Welt liebt, ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Geschwister, da ist uns gleich eine Auflistung gegeben. Er sagt so, es gibt nicht eine Mischung oder eine Tolerierung. Er sagt so, lebt weder die Welt noch die Dinge, die in der Welt sind. Geschwister, es ist noch nicht gesagt, dass, naja, wir sind in der Welt, wir leben ja dazwischen so drin, dass irgendwie, man kann das nicht halten, Geschwister, man kann das alles halten, weil wenn man das nicht liebt, er sagt nicht so, tut das nicht, ja, was die Welt macht, obwohl das auch doch dabei eingeschlossen ist. Er sagt, mach doch nicht mit. Er sagt so, liebt die Welt nicht und liebt nicht, was die Welt in sich hat, wisst ihr. Und das ist ein groß, großes Feld, ist es, was die Welt in sich hat. Vielleicht manche Dinge, die wir gar nicht vielleicht denken würden, aber doch kann das eine ganze Welt sein. Es soll die Liebe zu dem nicht vorhanden sein, weil wenn jemand die Welt liebt, ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Geschwister, wisst ihr, die Liebe des Vaters ist doch so rein, ist vollkommen. Es ist, ich weiß nicht, wie ich mich ausdrücken soll, es kann nicht gemischt, vermengt sein mit der Liebe der Welt. Entweder liebe ich die Welt, oder liebe ich Jesus Christus? Und der Apostel Johannes sagt, es kann nicht sein, wenn du das eine liebst, wirst du das andere doch nicht lieben. Vielleicht würde das nicht hassen, aber naja, irgendwie ist das mir nicht, liegt mir das nicht so auf dem Herzen. Und dann sagt er einiges, will ich das noch nicht durchgehen. Aber was er weiter sagt, im Vers 18, Es ist bewusst, dass es so der Herr ihm eingegeben, Kinder, es ist die letzte Stunde. Wisst ihr, warum wir das vielleicht noch mehr aufpassen sollen? Johannes lebte ja ungefähr 2000 Jahre, so grob gesagt, vor uns. Und wenn er sagt, Kinder, es ist die letzte Stunde, deswegen sagt er, liebt nicht das andere, bleibt von dem fern, haltet euch von dem, weil es die letzte Stunde ist. Morgen kann der Herr kommen. Geschwister, wie viel Zeit ist uns geblieben? Können wir das einschätzen? Ich nicht. Aber Johannes sagt, es ist die letzte Stunde. Wie viele Minuten sind uns geblieben doch? Und Geschwister, und dann sagt er weiter, und wie ihr gehört habt, dass der Antichrist kommt, so gibt es jetzt schon viele Antichristen. Daran erkennen wir, dass es die letzte Stunde ist. Wie viel von diesem Wesen des Antichristen heute in der Welt ist. Wenn man das vergleicht, es war damals nur ein bisschen mit dem, was heute ist. Und Johannes sagt, damals, an dem können wir erkennen, dass die letzte Stunde ist. Ich glaube, es war ihm so groß und so ein Berg, dass er gesagt hat, schaut mal, wie viel Dinge der Feind doch hat vorbereitet, um seine Kinder von ihm, von Gott zu reißen. Einen ganzen Berg, es kann nicht sein, bald wird er herkommen. Und Geschwister, der Berg ist tausend gewachsen nachdem. Und wir leben immer nur in dieser Zeit. Wir leben immer nur in dieser Zeit. Wir stehen immer in dieser Gefahr. Und es ist die letzte Stunde, sagt Johannes. Als Jesus kommen wird, Geschwister, wird er diejenigen suchen, die das überwunden haben, was Johannes hier gesagt hatte. Es ist viel eingeschlossen, dem es wäre viel zu sagen. Geschwister, Jesus, wenn er kommt, wird er diejenigen suchen, die da gesiegt haben. Die um seines Willen, die ihn so geliebt haben, dass sie das alles auf der Seite liegen lassen. Und vielleicht manches auch vielleicht so angesprochen hätte. Und man hätte vielleicht manches doch so irgendwie gern. Aber doch, Jesus wird suchen, die das gern hätte auch überwunden haben. Apostel Petrus sprach auch von den Zeiten der letzten Tage. Eigentlich wollte ich das auch zum Einleitungswort lesen. Aber als ich vorhin gesessen saß, dann kam mir in den Sinn, das Einleitungswort ändern. Apostel Petrus sagt, das ist sehr interessant, wie er das spricht, weil Menschen glauben viele nicht, dass Jesus kommt. Die anderen sagen, naja, die Bibel sagte schon vor 2000 Jahren, es ist die letzte Stunde. Aber es hat sich nichts geändert. Zweiter Petrus, Entschuldigung. Zweiter Petrus Kapitel, ja, im letzten Kapitel heißt es so. Weil die Menschen, ich habe so das Empfinden allgemein, dass der Glaube immer mehr abnimmt, ja, weil vielleicht die Menschen werden alle also gelehrter oder weiser oder warum auch immer, und dass es immer sowieso abnimmt, dann allmählich redet Menschen überhaupt weniger über Gott. Aber ich bin vor kurzem bin ich so einer Überzeugung gekommen, Geschwister, dass noch viel Menschen hat, die suchen, denen das noch interessant ist. Mag sein, die Interessen können vielleicht unterschiedlich sein, ja. Aber doch, es gibt viele Menschen, die suchen. Das habe ich das festgestellt, als ich gesehen habe, wie die manche Geschwister oder Gemeinden so viel ausstrahlen, ja, über das Internet. Und dann, wie viele Menschen das gesehen oder gehört haben. Ich habe nur kurz erwähnt, die Zeit läuft schon. Ich habe vor letzten Mittwoch, bevor wir noch zusammengekommen haben, habe ich gehört, fast nicht die ganze Botschaft von einem Bruder aus Erlenbach. Und dort, die Botschaft nennt sich, wie ernst nimmt es Gott? Ich glaube so, ja. Und dann habe ich gesehen, in einer Woche war das über 600 Aufrufe. Mir hat das gesagt, Geschwister, Es sind nur Menschen, die hören wollen und hören das. Und hat mir so Mut gemacht. Naja, aber das andere will ich da weitergehen. Apostel Petrus spricht auch von den letzten Tagen, wie die sein werden. Und im 2. Petrus 3, Vers 3, und wisst vor allem, dass in den letzten Tagen später kommen werden, die nach ihren eigenen Leidenschaft leben und sagen, wo ist die Verheißung seiner Wiederkunft? Denn nachdem die Väter entschlafen sind, bleibt es alles, wie es von Anfang der Schöpfung gewesen ist. Menschlich gesehen stimmt das, ja? Menschlich gesehen stimmt das. Und die Menschen sagen, er sagt, das sind Spötter, das sind Menschen, die im Unglauben sind. Aber die sagen, ja, wo ist die Verheißung, dass Jesus wiederkommen wird? Es sind so viel Zeit vorbeigegangen und dass sich nichts verändert. Aber Petrus sagt weiter, noch kurz im Vers 8, eins aber sei euch nicht verborgen, Geliebte, dass ein Tag vor dem Herrn ist, wie 1000 Jahre und 1000 Jahre wie ein Tag. Da merken wir schon, dass Gottes Denken oder seine Arbeit völlig unterschiedlich von Menschenarbeit ist. Ja? Der Herr verzögert die Verheißung nicht, wie es einige für einen Verzug halten, sondern er hat Geduld mit uns und will nicht, dass jemand verloren geht, sondern dass jeder zur Buße finden. Geschwister, deswegen sind wir heute noch da. Deswegen steht die Welt. Die Welt steht nicht, weil die Menschen so oder anders denken. Die Welt steht heute noch, weil Jesus Christus noch Geduld hat, dass er immer noch wartet, dass eine oder der andere Seele zu Buße kommt, zur Rettung kommt. Geschwister, das ist nur die Gnade und Geduld Gottes, dass er die Zeit der Erde noch so viel gegeben hatte, nicht Menschenverdienst. Naja, da wäre noch viel zu sagen, wer Geduld hat, aber die Zeit ist fast abgelaufen. Was brauchen wir heute zum Überwinden? Jedes Sendschreiben, jeder Brief endet mit den gleichen Worten. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Es sind verschiedene Übersetzungen, sagen das unterschiedlich. Zum Beispiel als der Herr vor der Sintflut die Menschen so lange geduldet und getragen hatte, sagte er ja so, die Menschen lassen sich von meinem Geist nicht mehr strafen. Ja? Das sagt die ältere Übersetzung. In meiner Übersetzung steht es so, etwas neuer, da sagte der Herr, mein Geist soll sich nicht für immer mit den Menschen mühen. Er sagt, lässt sich nicht bestrafen. Das heißt, der Herr probiert immer wieder. Er sucht einen Weg, den Menschen herauszuziehen aus der Finsternis. Oder sein Geist müßt sich. Die neue Genfer Übersetzung sagt so, mein lebensspendender Geist soll nicht mehr für so lange Zeit im Menschen wohnen, denn der Mensch ist schwach und anfällig für das Böse. Geschwister, es ist die letzte Zeit. Und was ist uns geblieben noch, Geschwister? Ich will uns nicht jetzt den Mut nehmen. Der Herr wird vielleicht noch 1000 Jahre Leben schenken der Erde, den Menschen, noch so viel ihnen geben, wie er vor der Zeit der Sintflut 120 Jahre zugesetzt hatte und immer noch gewartet. Und ist keine einzige Seele dazu gekommen, Geschwister. Aber Geschwister, es ist die letzte Zeit. Und der Herr sagt so, wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Und Geschwister, das ist das, was wir heute tun sollen. Wir sollen hören, was der Geist den Gemeinden sagt. Und Geschwister, wenn wir hören würden, was der einzige heilige Geist Gottes uns sagt, Geschwister, wir werden alle überwinden. Wir werden nie fallen. Wir werden seine Stimme hören. Geschwister, was heißt es, nur hören? Es heißt aufnehmen. Es heißt nicht so hören und es gibt so eine Redewendung, in ein Ohr geht es rein, das andere raus. Geschwister, das haben wir dann nicht gehört. Aber hören, dass es in unserem Herzen bleibt, dass es in unserem Herzen eine Sehnsucht sein sollte, hören, was der Geist den Gemeinden sagt, was der Geist mir sagt, was der Geist dir sagt, Geschwister, auf das hören, dann werden wir Kraft haben, dann werden wir überwinden und bestehen können. Geschwister, für einen Überwinder steht der Herr. Wir lesen, dass der Herr Jesus vertritt uns vor seinem Vater. Er steht für die Überwinder. Er steht für jede Seele, die überwinden will, die das Verlangen hat. Geschwister, er wird ihre Kraft schenken zum Überwinder. Und einen Überwinder, wir haben Einleitungswort gelesen, es ist so lieb, dieses Wort, dieser Abschnitt im Römer 8. Er sagt, ein Überwinder wird von einer der Liebe Gottes nichts scheiden können, Geschwister. Auch keine Trübsal und Angst und Verfolgung und Hunger, nichts wird uns scheiden werden. Geschwister, auch die Corona, die Einschränkungen, die durch Corona, kann einen Überwinder nicht scheiden von der Liebe Gottes, von der Liebe Christi. Und das, ich will kurz noch das auch noch mal lesen. Es gefällt mir so, das Schriftwort, das Römer 8. Und Apostel Paulus schreibt zu ihnen solche liebende Worte, ermahnende Worte. Und weil, Geschwister, jede einzelne Seele ist so wertvoll vor Gott und sie ist mehr wert wie die ganze Welt. Ich meine, alles, was die Welt in sich hat und die Welt in sich einschließt, eine treue, eine reine Seele ist viel wertvoller vor Gott wie alles andere. Und Jesus Christus, er war ja auch der erste Überwinder. Natürlich, die Menschen, die vor ihm überwunden haben und in den Tod gegangen, Geschwister, sie sind alle selig gestorben, weil sie überwunden, weil sie nicht nachgegeben sind, weil sie nicht sich verleiten lassen hatten von allem, was ihnen geboten wurde, damit sie doch Jesus aufgeben sollten. Und Jesus Christus hat überwunden bis zum Tod am Kreuz. Und er hat auch den Tod auf sie genommen, damit wir auch sehen können, man kann auch in dieser Stunde überwinden. Geschwister, als Jesus in Gethsemane gewesen ist, als Jesus vor, es waren doch noch Minuten vor dem, als er verhaftet wurde. Geschwister, meinen wir, es hat ihm nicht auch, nicht so, ich meine nicht die jetzt menschliche Angst, und trotzdem, es war ihm nicht einfach. Er wusste, was kommen wird. Er wusste genau doch, wie Menschen gekreuzigt würden, weil das war ja immer wieder geschehen damals in der Zeit. Und doch hat er überwunden. Und Geschwister, indem er hat das überwunden und der Tod am Kreuz überwunden, Geschwister, hat er auch die ganze Welt überwunden. Er hat sie auch in dem überwunden, die Welt, dass er die Möglichkeit gegeben hatte, dass jeder Mensch überwinden kann und selig werden kann. Auch jeder Mensch die Sünde überwinden kann und kann aus dem Sündenschlaf, aus dieser Trübsal herauszukommen. Und Apostel Paulus sagt zu ihnen so, wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen? Gott ist es, der rechtfertigt. Geschwister, wenn einen als Überwinder lebt, aber es wird Menschen geben, die ihn verleugnen. Sollte es so sein, Geschwister, wir sollen drüber stehen, weil mich und dich rechtfertigt Gott. Wichtig ist, Geschwister, dass Gott uns sieht als Überwinder. Dass wir nicht so sind, wie die Menschen überreden, das ist wichtig. Wer will verdammen? Christus ist es, der gestorben ist, vielmehr, der auch verweckt ist und zu Rechten Gottes ist und uns vertritt. Geschwister, Jesus Christus vertritt uns im Himmel und der will uns scheiden von der Liebe Christi. Und dann sagt er, es gibt nichts, was uns scheiden kann. Es kann nichts geben, was uns scheiden kann von der Liebe Christi. Und sie lebten in einer Zeit, wo sie ihr Leben überhaupt nicht geachtet worden ist. Sie wurden nicht geachtet, dass sie auch Menschen, er sagt, wie Schlachtschafe. Sie konnten jeden Tag mit dem Tod rechnen. Und doch liebten sie Christus. Sie liebten Christus mehr als ihr eigenes Leben. Darum konnten sie auch stehen unter diesen Auserwählten vor den Thronen Gottes, wie wir gehört haben. Und Paulus sagt dann ein wichtiges Wort, denn ich bin gewiss. Geschwister, diese Gewissheit sollen wir haben. In dieser Gewissheit müssen wir leben, Geschwister. Sonst ist unser Gottesdienst ja schwach. Er kann uns nicht eine vollkommene Freude geben, wenn wir nicht gewiss sind, dass weder Tod noch Leben, noch Engel, noch Fürstentümer, noch Gewalten, noch Gegenwärtiges, noch Zukünftiges, noch Hohes, noch Tiefes oder eine andere Kreatur uns von der Liebe Gottes scheiden kann, uns trennen kann von der Liebe Gottes, die in Jesus Christus ist. Und Geschwister, wenn der Herr kommt, will er mich und dich sehen als Überwinder. Er will uns sehen, dass wir in einer völliger Liebe zu ihm leben. Geschwister, er wird kommen. Johannes sagt, Kinder, es ist die letzte Stunde. Ich werde bald gehen. Jeder von uns wird auch bald gehen von dieser Erde. Aber Geschwister, wie werden wir in die Augen des lebendigen Gottes schauen? Wie werden wir stehen vor ihm? Es können wir heute regeln. Es können wir heute noch alles zurechtbringen, zurechtmachen, damit wir vor ihm begegnen können und uns freuen, dass wir endlich ihn sehen. Geschwister, viele Menschen werden mit Angst und Bange auf die Stunde schauen, weil die wird immer näher kommen. Ob sie erleben würden, dass Jesus kommt, oder ob sie in der Todesstunde stehen würden zum Gehen von dieser Erde. Das ist die Stunde, wo wir jeder mal haben, vor uns haben würden. Und Geschwister, viele Menschen werden Angst haben vor dieser Stunde. Aber wir können noch heute ist alles so, ich sage so, nicht regeln, aber so weit bringen, damit wir warten auf diese Stunde, damit wir Jesus Christus einmal lebendig vor uns stehen. Natürlich ist er uns immer lebendig im Geist und er wohnt nun im Herzen. Aber Geschwister, wir werden ihn sehen, sagt die Bibel, so wie er ist, auf dem hellen, weißen Thron, wo er ist, wo er es in der Hand hat. Und Geschwister, wir haben gehört, er wird abwischen alle Tränen. Wir werden keinen Trostwort von Menschen brauchen. Das wird alles so klein, unscheinbar sein, wenn er unsere Tränen abwischt. Geschwister, mag sein, dass unser Leben ab heute in einem Tränental sein wird. Mag sein, dass wir nur Enttäuschungen erleben würden. Mag sein, dass das Liebste von uns gehen wird oder das Nächste den Herrn verlassen wird. Geschwister, du kannst ihn nicht ändern, aber schau, dass du überwunden hast. Schau, dass du zu dieser Zahl zählen würdest, die vor dem Thron des allmächtigen Gottes ist. Geschwister, wie dankbar müssen wir sein, wie dankbar können wir sein, dass Jesus Christus alles überwunden hatte. Und darum durch ihn können wir auch überwinden. Der Herr wird uns so viel Kraft schenken, Geschwister, dass wir weit mehr, Apostel Paulus sagt so, jetzt ist mir das Wort vorhin ausgefallen, Entschuldigung, er sagte, es ist ein wichtiges Wort, Vers 37, Römer 8. Aber in dem allem überwinden wir weit, weit durch den, der uns geliebt hat. Geschwister, vielleicht werden wir uns so eine Latte setzen. Das ist die höchste Latte, mehr kann ich nicht überwinden. Aber Geschwister, er sagt, wir werden weit mehr überwinden. Wir werden noch drüber sein durch den, der uns geliebt hat, Jesus Christus. Noch Salomo sagte in den Sprüchen, mit meinem Gott kann ich über die Mauer springen. Geschwister, das ist das. Man kann über die Mauer der Versuchung, über die Mauer der Welt, in der Mauer, was alles über uns kommt, ich werde und du wirst mit meinem Gott über die Mauer springen, weil er wird uns helfen. Nicht meine Kraft, sondern die Kraft, die er schenken wird. Amen.